Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Im Zürcher Gefängnis Pöschwies wird ein Häftling von einem anderen Insassen umgebracht. In der sogenannten Thuner Sex-Affäre werden 13 Personen angeklagt, darunter auch Spieler des FC Thun. In Bahnhofsläden und Kiosken soll künftig ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Später das Erfolgsrezept der Andrea Ypsilanti in Hessen und die Frage, ob in Deutschland italienische Zustände drohen, zu viele Kleinparteien. Immer mehr Gewalt im Libanon, die Lage erinnert an 1975, damals begann der Bürgerkrieg. Immer mehr Details im Fall Société Générale, nach 40 Stunden Befragung des Täters. Und immer mehr Sorgen bei den amerikanischen Wählern, aber nicht mehr wegen Irak. Die Themen haben geändert, so mit Ihnen die Strategien. Echo der Zeit, der Mikrofon Kasper Selk und mit den Nachrichten Herbert Ming.
In der Zürcher Strafanstalt Pöschwies ist gestern ein Häftling getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein Mitgefangener, der wegen Mordes und sexueller Nötigung verwahrt war. Aus Zürich berichtet Sonja Schmidmeister.
Das Opfer, ein 25-Jähriger, wurde am Sonntagnachmittag tot in der Zelle des mutmaßlichen Täters gefunden. Bei der ersten Befragung habe der Tatverdächtige gestanden, sagt Staatsanwältin Françoise Stadelmann.
Der Mann hat grundsätzlich anerkannt, seinen Mithäftling zunächst sexuell genötigt und danach getötet zu haben.
Noch keine Antworten gibt es auf Fragen zum Tathergang, zum Motiv oder zur Todesursache. Fest steht, das Opfer und der 49-jährige Täter waren im selben Gefängnistrakt in einer Abteilung mit 30 Einzelzellen untergebracht. Tagsüber können sich die Häftlinge dort frei bewegen, miteinander essen und in der Zelle besuchen. Dies gilt auch für fast alle verwahrten Straftäter. Pöschwies-Direktor Uli Graf reagierte erschüttert. Bereits im Oktober 2006 war es in der Pöschwies zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Damals in einer Zelle, die aus Spargründen von 2 Häftlingen bewohnt war.
Wegen der Sexaffäre beim FC Thun sind nun 13 Personen angezeigt worden. Sie müssen sich wegen sexueller Handlungen mit einer 15-jährigen Jugendlichen verantworten, wie die Untersuchungsbehörden mitteilen. Es handelt sich um 9 Spieler, die dem FC Thun angehören oder zum Zeitpunkt der Straftaten angehört haben. Der FC Thun präzisiert, dass nur 2 Spieler dem aktuellen Kader der ersten Mannschaft angehören. Sie bleiben im Team, für sie wie für die anderen Beschuldigten gelte die Unschuldsvermutung. Angezeigt wurden zudem 4 Personen aus dem Umfeld der Spieler respektive der Jugendlichen. In Läden und Kiosken in SBB-Bahnhöfen wird in Zukunft nach 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Die neue Regelung gilt ab 1. April. Die SBB erhofft sich damit sauberere und sicherere Bahnhöfe und einen Beitrag zum Jugendschutz. In Bahnhof-Restaurants und Bars gibt es weiterhin Alkohol. Die SBB fällte den Entscheid in Absprache mit den rund 20 betroffenen Ladenbetreibern. Das Bundesamt für Gesundheit schlägt vor, den Verkauf von Alkohol in Ladengeschäften schon ab 21 Uhr zu verbieten. Die Chefin des Stadtzürcher Sozialdepartements, Stadträtin Monika Stocker, hat sich am Wochenende vorübergehend in Spitalpflege begeben müssen, wegen Kreislaufproblemen. Das teilen die Zürcher Behörden mit. Die 59-jährige grüne Politikerin plane, ihre Amtsgeschäfte in einer Woche wieder aufzunehmen. Stocker steht seit Monaten in der öffentlichen Kritik, nachdem in ihrem Amt Fälle von Missbrauch bei Sozialhilfegeldern bekannt geworden sind. Die Administrativuntersuchung gegen 2 Mitarbeiterinnen der städtischen Sozialdienste kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Die beiden freigestellten Mitarbeiterinnen wollen erst nach Abschluss der Strafuntersuchung gegen sie Auskunft geben. Die beiden Mitarbeiterinnen hatten öffentlich kritisiert, wie Vorwürfe über Missbrauch im städtischen Sozialdepartement gehandhabt wurden. Stadträtin Stocker will jetzt 2 externe Fachpersonen damit beauftragen, die von den beiden Kritikerinnen bearbeiteten letzten 100 Dossiers fachlich zu prüfen. Die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten bleibt vorerst offen. 5 Tage nach der gewaltsamen Öffnung richteten die palästinensische Hamas und Ägypten gemeinsam einen geregelten Grenzverkehr ein. Ägyptische Sicherheitskräfte und Hamas-Kämpfer riegelten die beiden größten Breschen in den Sperranlagen mit Betonwellen und Stacheldraht ab. Zwei weitere Durchbrüche werden für die kontrollierte Aus- und Einreise vorbereitet. Im Rift Valley im Westen Kenias sind Massaker unter verfeindeten Volksgruppen im Gang. Dutzende von Menschen sind mit Buschmessern brutal zu Tode gehackt worden. Frauen und Kinder wurden bei lebendigem Leib in ihren Häusern verbrannt. Jugendliche errichteten Barrikaden in den Städten des Westens und lieferten der Polizei Straßenschlachten. Die Grossbank Société Générale gerät nach den von einem Händler verursachten Milliardenverlusten unter Beschuss. Sie soll schon im November von einer Terminbörse gewarnt worden sein und ein Verwaltungsrat soll Anfang Januar eigene Aktien abgestoßen haben. Gegen ihn reichte eine Aktionsgruppe jetzt Klage ein wegen des Verdachts des Insiderhandels. Der Anwalt des inhaftierten Börsenhändlers beschuldigt die Bank, sie habe selbst einen Großteil der Milliardenverluste verursacht und wolle sich mit der Beschuldigung des Mitarbeiters entlasten. Der Zürich-Versicherungskonzern holt sich einen prominenten Berater, den früheren britischen Premierminister Tony Blair. Blair solle Konzernchef Shearer beraten bei der Einschätzung von Entwicklungen und Trends im internationalen politischen Umfeld und die vom Konzern geplante Klimainitiative unterstützen. Der Kanton Bern führt das vor 17 Jahren aufgehobene Bettelverbot nicht wieder ein. Der Grosse Rat hat einen SVP-Vorstoß relativ knapp abgelehnt. Die Mehrheit des Parlaments befand, ein Bettelverbot wäre bloß Symptombekämpfung. Heute ist es den bernischen Gemeinden überlassen, das Betteln zu verbieten. In der Stadt Bern wird ein Bettelverbot geprüft und im SBB-eigenen Teil des Bahnhofs ist das Betteln untersagt. Der Berner Stadtverwaltung ist die Petition «Jetzt längs» übergeben worden. Diese fordert mehr Härte bei Demonstrationen und im Umgang mit Bettlern und Drogenkranken. Die Bittschrift wurde von fast 23.000 Personen unterschrieben. Der historische Sessellift von Kandersteg zum Öschinensee wird definitiv abgebaut. Der Schweizer Heimatschutz ist mit seiner Beschwerde für den Erhalt des Sessellifts vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die Richter räumten allerdings ein, dass die Bahn mit ihren seitlich zum Seil angebrachten Zweiersesseln ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung ist, doch überwögen das Interesse am Bau einer neuen Anlage und die Sicherheit.
Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Schwerpunkt Deutschland, Frau XY. Die häufig so verspottete Andrea Ypsilanti gibt ihren Kritikern plötzlich ziemlich viel zu denken. Und überhaupt, das Resultat in Hessen gibt ziemlich vielen Parteistrategen ziemlich viel zu grübeln. Das Szenario alle gegen alle. Die jüngsten Unruhen im Libanon erinnern viele an den Beginn des letzten Bürgerkrieges. Und der dauerte 15 Jahre. Das Szenario einer für sich. Tony Blair hat lange zum Land geschaut, jetzt schaut er für sich und das nicht bescheiden. Das Szenario einer für gar nichts. Neues von Jérôme Kerviel, der 5 Milliarden abgefackelt hat. Einfach so, scheinbar ohne selber etwas davon zu haben. Und das Szenario, wer nicht lesen will, soll hören. Der Economist kann auch vorgelesen konsumiert werden. 9 Stunden lang. Im Dossier Irak, wieso Irak? Der Wahlkampf in den USA hat gedreht und er dreht sich jetzt um das, worum er sich immer dreht. It's the economy, stupid. Echo der Zeit. Fast hätte es gereicht, fast hätte Andrea Ypsilanti den Wahlkrimi in Hessen für sich entschieden. Aber am Schluss war die CDU von Ministerpräsident Koch trotz schwerer Verluste doch noch ein kleines bisschen stärker als Ypsilantis SPD, und zwar genau um 0,1%. Damit ist völlig unklar, wer nun in Hessen regieren wird, denn rechnerisch reicht es weder für eine schwarz-gelbe, christlich-liberale Koalition noch für Rot-Grün. Sicher ist dafür eines, Andrea Ypsilanti, die hessische Spitzenkandidatin, ist die neue Hoffnungsträgerin der SPD. Sie verkörpert den neuen Linkskurs scheinbar ideal. Ein Porträt von Ursula Hürzler aus Berlin.
Eigentlich heißt sie Andrea Dill, aber vielleicht ist es ganz gut, dass sie nach der Scheidung von ihrem griechischen Mann dessen Namen behalten hat. Denn mittlerweile ist Ypsilanti ihr Markenzeichen und Y steht für Sieg. Doch gestern Abend, als es für 3 Stunden so aussah, als ob die SPD Roland Koch und dessen CDU endgültig überholt hätte, da war sie für ihre Partei sowieso nur noch die Andrea. Die Jubelrufe wollten kein Ende nehmen und die Spitzenkandidatin freute sich sichtlich. Sie hatte ihr Ziel erreicht.
Wir sagen heute Abend, die Sozialdemokratie ist wieder da. Ja!
Selbstverständlich ist das nicht. Und dass es so gekommen ist, verdankt die Partei in Hessen vor allem Andrea Ypsilanti. Dabei galt die 50-Jährige lange Zeit als reine Verlegenheitslösung, als zu links, zu unerfahren, um dem Schwergewicht Koch politisch gefährlich zu werden. Sie selbst sah das freilich anders. Angst vor großen Tieren hatte Andrea Ypsilanti sowieso noch nie. Deshalb gehörte sie auch zu den wenigen SPD-Leuten, die 2003 offen gegen die Reformpolitik von Bundeskanzler Schröder opponierten.
Noch nie in der Geschichte, Genossinnen und Genossen, hat der Abbau am Sozialstaat irgendeinen Arbeitsplatz geschafft. Das hätten wir doch aus der Geschichte. Das können wir doch schon aus der Geschichte von Kohl lernen.
Fortan war die Rebellin aus Hessen-Süd für den Kanzler ein rotes Tuch. Die lästige Frau XY, wie er sagte, die ihm seine Hartz-IV-Gesetze kaputt machen wollte. Doch nun hat sich der Wind in der SPD gedreht und Andrea Ypsilanti ist plötzlich wieder salonfähig. Mehr noch, sie verkörpert jetzt den neuen Linksruck der Partei. Angenehm sei das, sagt die Tochter eines Opel-Arbeiters und einer Hausfrau, denn sie selbst sei sich immer treu geblieben.
Wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, dann ist die SPD das, was einem ganz nahe ist. Und natürlich hadere ich an der einen oder anderen Stelle auch mit meiner Partei. Aber für mich ist es immer noch die Partei, von der ich ausgehe, dass sie am veränderbarsten ist und mir von ihren Grundwerten am nächsten ist.
Andrea Ypsilanti will ihre Partei verändern, wieder sensibler machen für die sozialen Nöte, für die Sehnsucht nach gerechtem Lohn und guter Bildung. Falls sie Ministerpräsidentin von Hessen werden sollte, will sie zum Beispiel die Studiengebühren wieder abschaffen. Denn was es bedeutet, mittellos an die Universität zu kommen, das weiß sie aus eigener Erfahrung. Ich bin ganz anders als Roland Koch. Mit diesem Slogan ist die ehemalige Stewardess und Soziologin in den Wahlkampf gezogen. Und der soll auch gelten, falls es klappt mit dem Regieren. Nur faule Kompromisse will sie dafür nicht machen. Weder bei einem möglichen Koalitionspartner noch in ihrem Privatleben.
Ich habe große Energiereserven und meine Energie ist auch erneuerbar. Ich kann mich schnell regenerieren. Allerdings sage ich auch, ich werde eine Ministerpräsidentin sein, die Beruf und Familie vereinbart. Das habe ich mir fest vorgenommen und ich bin davon überzeugt, dass das auch geht.
Gut möglich, dass auf Hessen damit ganz neue Erfahrungen zukommen. Denn bisher lebt Andrea Ypsilanti in einer Wohngemeinschaft, zusammen mit ihrem Sohn, dem Lebenspartner und einer zweiten Familie. Die Sozialdemokratin steht eben nicht nur für eine andere Politik, sondern auch für einen modernen Stil.
Ursula Hürzeler über die Wahlsiegerin Andrea Ypsilanti. Fast Wahlsiegerin. Denn nach den ersten großen Feiern wurde gestern vor Mitternacht noch klar, dass die SPD doch 0,1% weniger erreicht hatte als die CDU. Was nichts daran ändert, dass die CDU massiv verloren, die SPD groß zugelegt hat. Man hat immer gesagt, die Wahlen in Hessen und Niedersachsen gestern seien wichtige Tests im Hinblick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Tissi Bruns ist Leiterin der Bundestagsredaktion des Berliner Tagesspiegel. Ich fragte sie, was zeigt sich da? Kommt die SPD effektiv zurück?
Das ist ganz augenscheinlich so. Wir haben ja schon um den Hamburger Parteitag beobachtet, sie erobert sowas wie die Initiative zurück mit dem Mindestlohn- und Gerechtigkeitsthema. In Hessen kann man sagen, das hat sich ausgezahlt. Mit diesem Stimmgewinn hat eigentlich vor 2 Monaten niemand gerechnet.
Also SPD-Chef Beck ist gestärkt nach dieser ganzen Geschichte, aber eigentlich auch Angela Merkel, wenigstens in dem Sinn, dass Herr Koch mit seiner relativ radikalen Linie keinen Erfolg gehabt hat.
Für Frau Merkel ist das Ergebnis durchaus ein bisschen ambivalent. Sie hatte natürlich kein Interesse daran, dass ein Wahlkampf dieser Art, der zu ihrer Person nicht passt, sozusagen zum großen Sieger wird und das 2009er Vorbild mitprägt. Sie steht aber auch in einer Verlegenheit. Sie braucht ja ein Thema, mit dem sie sich abgrenzen kann von der SPD. Die SPD hat es schon gefunden mit Mindestlohn und Gerechtigkeit. Bei der Merkel ist beides nicht mehr möglich. Sie kann nie wieder einen neoliberalen Wahlkampf führen wie 2005. Aber das Thema innere Sicherheit, eigentlich ein traditions- und sicheres Thema für die CDU, das hat jetzt auch ausgedient.
Die Süddeutsche schreibt heute Morgen, die SPD habe einen langen und ziemlich schmerzhaften und schwierigen Läuterungsprozess sozusagen hinter sich und habe jetzt wieder eine Linie gefunden. Und der CDU stehe das noch bevor. Sehen Sie das ähnlich?
Das sehe ich ähnlich. Also der Augenschein spricht ja immer dafür, dass die CDU viel besser dran ist. Sie hat die Kanzlerin und sie hat immer bessere Umfragen und latent auch, bis auf Hessen, bessere Wahlergebnisse. Aber Frau Merkel fehlt der Schlüssel für das Jahr 2009. Und da werden wir mal sehen, was in der CDU aufbricht, wenn in Hessen sich das Feld lichtet.
Ein neues Element dieses Wahlsonntags ist die Linke, die jetzt in zwei westdeutschen größeren Bundesländern im Parlament ist. Das ist jetzt ein neuer nationaler Faktor.
Ich glaube, man kann das hessische und niedersächsische Wahlergebnis dieses Januar doch als Einschnitt insofern sehen, als wir jetzt sagen müssen, es ist für die beiden großen Volksparteien nahezu unmöglich geworden, die klassische Lagerbildung zu betreiben, indem sie sich einen kleinen Partner sucht und mit dem zusammenarbeitet. Es ist nicht absehbar, dass im Bund 2009 die Union mit der FDP eine bürgerliche Mehrheit und noch weniger absehbar, dass die SPD im Bund mit den Grünen die alte rot-grüne Mehrheit zurückfinden kann.
Also man hat jetzt praktisch 6 Parteien, anstatt wie früher mehr oder weniger 3, die Koalitionen finden müssen. Fürchten Sie italienische Verhältnisse, dass es praktisch unmöglich wird, Regierung zu bilden?
Das fürchte ich überhaupt nicht. Die deutsche Demokratie hat sich ja immer als wandlungsfähig und elastisch erwiesen. Das hat sich am Beispiel der Grünen gezeigt und auch in der Nachwendezeit am Beispiel der PDS, mit der man ja umgegangen ist irgendwie. Also in Berlin wird rot-rot regiert und das Abendland geht offensichtlich nicht unter in Berlin. Es ist ein praktikabler Weg. Aber tatsächlich müssen die Parteien sich auf diese Konstellation einstellen und man kann derzeit noch nicht sagen, dass das der Fall ist.
Wie lange kann sich die SPD den Kurs ohne die Linken noch leisten? Wie lange kann man den noch durchziehen?
Ich glaube, das wird im nächsten Jahr schon aufbrechen, denn die SPD wird ja dann auf die Bundestagswahl schauen und sie wird sehen, Rot-Grün ist noch unwahrscheinlicher als für die CDU eine bürgerliche, die schwarz-gelbe Koalition. Und dann wird in dieser Partei eine Diskussion aufbrechen, wie sie damals auch bei den Grünen aufgebrochen ist. Es wird taktische Streitigkeiten geben, strategische Überlegungen. Aber so unter dem Deckel halten, wie Herr Beck das jetzt macht mit dem Verdikt, keine Bündnisse im Westen und im Bund, ich glaube, das wird nicht mal bis ins nächste Jahr reichen.
Könnte es gerade umgekehrt so sein, dass Beck das so durchziehen muss, um mit einem jetzt neu wieder linkeren Kurs, wie er ihn ja wieder eingeführt hat, der Linkspartei das Wasser abgraben zu können?
Er muss immer interessiert sein, mit Linken und Gerechtigkeitsthemen dieser Partei das Wasser abzugraben. Er muss aber auch daran interessiert sein, seiner Partei Machtoptionen zu öffnen. Und da muss er eine schwierige, komplizierte Gratwanderung veranstalten.
Fazit nach der gestrigen Wahl. In Deutschland ist ziemlich vieles in Bewegung und es ist noch ziemlich unklar, wohin.
Absolut. Das hessische Ergebnis wirft ein Licht auf die Mehrheits- und Kräfteverhältnisse im ganzen Land. Und sie sagen uns, wenn die beiden Großen nicht auf ewig großkoalitionär handeln wollen, dann müssen sie sich in ihren macht- und parteitaktischen Optionen öffnen.
Tissi Bruns ist Chefin der Bundestagsredaktion des Tagesspiegel. Die Lage im Libanon wird gefährlich, noch gefährlicher. Knapp 3 Jahre nach dem Mord am ehemaligen Premier Rafik Hariri erlebte das Land gestern Nacht schwerste Ausschreitungen in der Hauptstadt Beirut. Eine Demonstration von Anhängern der Opposition wegen Stromausfällen endete in Straßenkämpfen, an denen laut Augenzeugen nicht nur Demonstranten und die Armee involviert waren, sondern auch Heckenschützen, das heißt Bewaffnete in Zivil. 8 Tote, darunter 5 Anhänger der von der Hisbollah angeführten Opposition und viele Verletzte sind die Bilanz. Und eine Bevölkerung, die sich zurückerinnert, wie der Bürgerkrieg 1975 angefangen hatte. Irin Meyer in Beirut.
Schwarzer Sonntag. Alle Zeitungen quer durchs ganze Spektrum schreiben es. So schwarz, dass das Schlimmste wieder gedacht wird. Bürgerkrieg. Im April 1975 hat es genau dort in Beirut begonnen, wo gestern Nacht die Gewalt auch vorbeizog. Der Ausbruch griff über von den schiitischen Vierteln in den südlichen Vororten auf das mehrheitlich christliche Ain Rumane. Nicht wenige, die das als böses Omen deuten oder zumindest glauben, dies sei kein Zufall, sondern Absicht. Aber von wem? Wer steht hinter dem Aufruhr von gestern? Wer hat die tödlichen Schüsse abgegeben? Von Klarheit keine Spur. Der Fernsehsender des christlichen Oppositionsführers Michel Aoun zeigt Bilder von Heckenschützen auf Dächern, bewaffneten Zivilisten unbekannter politischer Herkunft, die auf die Demonstranten geschossen haben sollen. Die Hisbollah, unter den getöteten 4 ihrer Anhänger, verlangt eine Untersuchung auch über die Rolle der Armee und erhebt Zweifel an deren Neutralität. Sie wolle wissen, fordert die Hisbollah in einer Erklärung, ob die Soldaten die tödlichen Schüsse abgegeben hätten und wenn ja, von wem der Befehl dazu gekommen sei. Die Demonstranten seien unbewaffnet gewesen. Das Regierungslager schlägt zurück, von wegen Stromausfällen und Protest gegen die Wirtschaftsmisere. Unruhen seien dies, die das Land weiter destabilisieren sollten, gesteuert von langer syrischer und iranischer Hand. Regierung und Opposition sehen offenbar auch jetzt angesichts der gefährlichen Lage keine Notwendigkeit zum Dialog. Sie beharren weiter auf ihren gegenseitigen Schuldzuweisungen und machen sich gegenseitig verantwortlich für, wie sie betonen, jeden Tropfen Blut. Dabei sind die Warnungen deutlich und sie sind ernst. Die Armee als letzte neutrale Institution des Landes laufe jetzt Gefahr, in eine Falle zu tappen und Partei zu werden in einem blutigen Machtpoker, heißt es im Kommentar der linken Zeitung Al-Akhbar. Und die Präsidentschaftskandidatur von Armeechef Michel Suleiman sei gefährdet. Die zerstrittenen Parteien haben sich vor längerem auf General Suleiman geeinigt, ihn bisher aber nicht gewählt, weil die Opposition zusätzlich zum neuen Präsidenten eine Einheitsregierung verlangt, in der sie mehr Einfluss hat, als der jetzigen Regierung lieb ist. Kein Präsident, eine durch den Machtkampf mit der Opposition gelähmte Regierung. Den Libanesen bleibt im politischen Vakuum einzig die Armee, von der sie so etwas wie Schutz und Sicherheit erwarten. In der libanesischen Geschichte aber, sagt der Publizist Sateh Nureddin, hätten sich die Kriege immer angekündigt mit dem Vertrauensverlust in die Armee. Beirut ist heute voll von Soldaten, Panzern und Checkpoints. Die Armee demonstriert Schutz und Sicherheit. Und die Bevölkerung hofft, es sei nicht nur eine Illusion, an die sie sich klammert.
Irene Meyer. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Blair macht Geld. Kerviel vernichtet Geld. Der Economist erzählt von derartigem, jetzt auch als Hörheft. Und Kalifornien, die Wirtschaft, als Wahlkampfthema. Regierungschef sein mag sich lohnen. Regierungschef gewesen sein lohnt sich bestimmt. So wie Gerhard Schröder nach seinem Auszug aus dem Bundeskanzleramt von der Wirtschaft umworben wurde, Gazprom, Ringier, so erntet jetzt auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair die Früchte seines Ruhms. Und das nicht wirklich zögerlich. Martin Aliot über den Kurswert eines Staatsmannes.
Tag und Nacht rackert man sich ab, nur um die Rechnungen zu bezahlen. Nie bleibt etwas übrig, so sang einst ABBA. Ähnliches mag Tony Blair gedacht haben, als er vor 7 Monaten nicht ganz freiwillig aus dem Premierministeramt schied. 10 Jahre lang diente er seinem Land, Tag und Nacht, und nun reichte die Rente nicht einmal für die Hypotheken. Die Villa im Londoner Stadtzentrum, die beiden Wohnungen in Bristol, das Haus im alten Wahlkreis Sedgefield. Da wandern schon mal 40.000 Franken im Monat in die hohle Hand der Bank. Tony Blair hatte ja schon immer eine ungesunde Faszination für Geld und reiche Leute. Mit ihnen umgab er sich mit Vorliebe. Jetzt gehört er selbst dazu. 5 Millionen Franken Jahressalär als Berater für die amerikanische Großbank JP Morgan. 10 Millionen für die Memoiren. Und nun seit heute auch ein Honorar in unbekannter Höhe von der eidgenössischen Zurich Financial Services. Die Zürich will Tonys Rat vor allem zum Klimaschutz. Pack das Geld mit beiden Händen und mach einen Haufen draus, riet einst Pink Floyd in Anlehnung an Onkel Dagobert. Folglich kaspert Tony jetzt in betuchter Gesellschaft vor. Unlängst kassierte er für eine Stunde in Florida beim Finanzhaus Goldman Sachs eine 6-stellige Summe. Verschone mich mit dem Unsinn über gute Taten, verkündete Pink Floyd pragmatisch, und der Mann, der uns eine ethische Außenpolitik bescherte und aufgrund seiner tiefen Religiosität eben zum Katholizismus konvertierte, scheint einverstanden. Vermutlich betet er jetzt, dass seine ehemaligen Kollegen in der EU ihn nicht doch noch zum Präsidenten Europas ernennen, sonst wäre alles gleich wieder zerronnen.
Martin Aliot über den Kurswert eines Staatsmannes. Da staunt der Laie und die Fachmänner wundern sich sehr. Wie kann ein kleiner Aktienhändler, eine der angesehensten Banken Frankreichs, derart hintergehen, dass sie am Schluss 5.000 Millionen Euro abschreiben muss? Und was treibt einen an, so etwas zu tun? Die Staatsanwaltschaft hat den 31-jährigen Täter nach mehr als 40 Stunden Verhör nun dem Haftrichter überwiesen. Und nach fügen sich Einzelheiten zusammen zu dem spektakulären Börsenskandal, den die Société Générale erfasst und destabilisiert hat. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Die Finanzermittler in Paris schlossen das Verhör des Beschuldigten ab mit der Überzeugung, tatsächlich einen Einzeltäter vor sich zu haben. Sie stützen damit die Verteidigungslinie von Bankdirektor Daniel Bouton, die die Fachwelt so staunen ließ. Vor sich sahen die Ermittler einen, der alles andere als ein Star unter den Brokern war, aber offenbar einer werden wollte.
Ce qui ressort des motivations de M. Kerviel est qu'il n'a pas agi pour son profit direct personnel.
Der Beschuldigte habe sich nicht direkt persönlich bereichern, sondern einen möglichst hohen Ertrag für seine Bank erwirtschaften wollen, um so ein respektierter und erfolgreicher Börsenhändler zu werden, mit entsprechendem Bonus, sagte der leitende Staatsanwalt Jean-Claude Marin zum Motiv.
Ce qu'il espérait, c'était apparaître comme un trader d'exception, un anticipateur de marché.
Schwerer Vertrauensbruch, Fälschung, Computermanipulation und versuchter Betrug – das sind die Vorwürfe, die die Ermittler gegen den 31-Jährigen in der Hand zu haben glauben. Er kommt wohl in Untersuchungshaft, dies mindestens so sehr, um ihn vor sich selbst und vor dem Ansturm der Medien zu schützen, als wegen Verdunkelungsgefahr, wie die Staatsanwaltschaft durchblicken ließ. Bekannte beschrieben den Beschuldigten als Einzelgänger, beruflich wie privat. Fragil wirkte er auch auf den leitenden Staatsanwalt, doch offenbar war er mit großer Konsequenz am Werk.
Il dit avoir commencé à prendre des positions non admises par la banque dès la fin de l'année 2005.
Nach eigenem Bekunden begann der 31-Jährige nicht erst vor einem Jahr, sondern schon vor gut 2 Jahren seine kaschierten Positionen aufzubauen, sagte Marin weiter. Positionen, die schließlich den unfassbaren Wert von 50 Milliarden Euro erreichten. Die enormen versteckten Transaktionen des Händlers hätten bei günstigerem Börsenklima sogar einen satten Gewinn für die Bank abwerfen können, doch weil sie im miserablen Börsenumfeld Anfang letzter Woche notfallmäßig aufgelöst wurden, ergab sich der Rekordverlust von annähernd 5 Milliarden Euro. Wo steht damit die Bank, deren Reputation vor allem von ihrem effizienten Börsenhandel herkam? Haben die Ermittler Hinweise für strafbares Fehlverhalten der Vorgesetzten? Nein, bis zur Stunde jedenfalls erscheine die Bank als das Opfer des Skandals, sagte der Staatsanwalt, genauso wie Bankdirektor Bouton das seit einer Woche unermüdlich beteuert. Allerdings, der Beschuldigte sagte den Ermittlern auch, es gehöre zu den Gepflogenheiten der Broker, die Limiten zu überschreiten. Auch einige seiner Kollegen hätten das in kleinerem Umfang getan, in der Hoffnung, mehr aus dem Börsengeschäft herauszuholen. Zu diesem neuen Vorwurf war von der Bankdirektion bisher keine Stellungnahme erhältlich, ebenso wenig zu einem anderen Aspekt, der Fragen aufwirft zur Sicherheitskultur des Hauses. Es seien mehrfach Meldungen eingegangen über Unregelmäßigkeiten in den Transaktionen des Händlers und das schon seit letztem November, sagte der Staatsanwalt. Doch der Beschuldigte habe stets aufs Neue mit Fälschungen die internen Kontrolleure ausgetrickst. Weiteren Verdacht hätten sie nicht geschöpft. Zu alledem wurde heute eine neue Klage eingereicht, wegen angeblichen Insiderhandels. Gestützt auf die Information, dass ein Verwaltungsrat der Société Générale Anfang Monat in zweistelliger Millionenhöhe eigene Aktien abgestoßen habe. All das dürfte Bankdirektor Daniel Bouton kaum beruhigen.
Qu'il s'agit d'une fraude et que cette fraude est commise par un formidable dissimulateur.
Doch was kann man tun gegen einen Angestellten, der mit aller List und Computerfertigkeit alle Warnsysteme der Bank aushebelt, fragte der Direktor auch heute wieder. Das Vertrauen in Boutons Société Générale allerdings bleibt angeschlagen und der Aktienkurs ist inzwischen so tief gefallen, dass die Spekulationen über Übernahmegelüste der Konkurrenz nicht verstummen wollen.
Als die Börsen noch vor kurzem nur eine Richtung kannten, nämlich nach oben, da erlebten Wirtschaftspublikationen weltweit einen gewaltigen Aufschwung. Inzwischen haben viele ihre Ansprüche wieder heruntergefahren, manche sind sogar verschwunden. Aber einem Titel geht es nach wie vor prächtig, dem britischen Economist. Vor kurzem durchbrach die Wochenzeitschrift bei der Auflage die Millionengrenze. Allein in der Schweiz setzt das Blatt 16.000 Exemplare ab und ist damit eine der meistgelesenen ausländischen Publikationen hier. Und seit einigen Wochen gibt es den Economist nicht nur zu lesen, sondern auch als erstes bedeutendes Presseprodukt auch von der ersten bis zur letzten Zeile zu hören. Fredrik Steiger.
Zuerst erklingen ein paar Takte Musik, dann folgt das Inhaltsverzeichnis.
From the paper this week, the panic about the dollar, Nagorno-Karabakh.
Und schon geht es zur Sache. Oft sind es gegen 100 Artikel, vorgelesen in getragenem Ton von Schauspielern. Zum Beispiel ein Leitartikel zum Absturz des Dollars.
A dollar crisis on top of a credit crunch and a weakening economy.
Oder eine Analyse über die Lage in Nagorno-Karabach.
The world takes little interest in Nagorno-Karabakh, a mountainous enclave disputed by Armenians.
Gesamthaft ergibt das viel, sehr viel Hörgenuss oder je nach Sichtweise Hörtortur, wie Ben Edwards, Chef des Bereichs Neue Medien beim Economist, einräumt.
The full edition can actually run to 9 hours long. Believe it or not, we do get email from.
Wer die ganze Ausgabe hören wolle, müsse dafür gegen 9 Stunden einkalkulieren. Aber ob man es glaube oder nicht, er bekäme zahlreiche E-Mails von Hörern, die tatsächlich volle 9 Stunden Economist hörten. Neulich habe einer gar noch mehr Inhalt gewünscht. Doch mag das Dauerhören noch so monoton und das Angebot ganz neu sein, es wird nachgefragt.
We have tens of thousands who download the audio edition and we're hoping to improve on that. We just
zurzeit, so Ben Edwards, seien es einige Zehntausende, die den Economist im neuen Audioformat nutzten. Aber man glaube, dass diese Zahl noch kräftig wachse. Einzuwenden ist freilich, dass sich Artikel, die für Leserinnen und Leser geschrieben wurden, nicht wirklich als Hörtexte eignen, was jeder Radiomacher weiß. Und es entfallen beim Hören des Economist auch die hervorragenden Karikaturen und Spitzenformulierungen in den Fotounterzeilen. Dennoch, das Hauptzielpublikum des Economist, Führungskräfte weltweit aus Wirtschaft und Politik, aber auch Wissenschaftlerinnen und Journalisten, scheinen offen dafür, ihre Zeitschrift zu hören statt zu lesen. Herausgeber Ben Edwards.
With the audio edition you can obviously download that and listen while commuting or listen on.
Geschätzt werde die Flexibilität, sein Leihblatt auch beim Autofahren, im Fitnesszentrum oder beim Kochen konsumieren zu können. Was zugleich ein Hinweis darauf ist, dass gerade gestresste Manager sehr viel Zeit ineffizient am Steuer eines Autos verbringen. Das Audiokonzept dürfte Nachahmer finden, denn es ist billig. Für die Hörausgabe betreibt man am Economist-Sitz im Londoner Westend zurzeit keinen redaktionellen und nur geringen technischen Aufwand. Zumal man gar nicht den Anspruch hat, ein völlig neues Publikum zu erreichen. Denn die Geschäfte laufen ohnehin glänzend.
We like to think it's because of the journalism and the product. We've stayed very true to.
Gerne glaube man selber, so Edwards, dass die journalistischen Inhalte den Erfolg des Economist ausmachten. Man sei der publizistischen Mission, nämlich die ganze Welt umfassend abzubilden, treu geblieben.
We think that we are on the right side of history in that, that the world is becoming more interconnected.
Man bewege sich im Einklang mit der Entwicklung der Welt, die immer vernetzter werde und deren Bürger immer mehr zu globalen Akteuren würden. Deshalb sei der Economist-Journalismus zunehmend gefragt. Außerdem sind die meisten Artikel recht kurz, aber auf den Punkt gebracht und mit klaren Aussagen. 5 Minuten Economist-Lektüre über, sagen wir, Malawi, Bhutan oder das Abschmelzen der Arktis und man weiß wieder für einige Zeit, was Sache ist. Das Erfolgsrezept ist also simpel zu formulieren, aber anspruchsvoll zu realisieren. Qualitativ hochwertige, verdichtete Informationen für Menschen mit knappem Zeitbudget.
Ein interessantes Angebot des Economist, die ganze Zeitschrift zum Herunterladen und Anhören, der Beitrag von Fredrik Steiger. Wenn wir schon dabei sind, den gleichen Anspruch, die ganze Welt abbilden, aber natürlich mit der Schweiz im Zentrum, erfüllen auch wir mit einem Download-Angebot, mit dem Echo-Podcast, der im Gegensatz zu vorgelesenen Zeitungsartikeln erst noch den Vorteil hat, dass alles hörgerecht aufbereitet ist. Auf echo.ch. www.deres.ch. Zum Dossier. Im Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist der Irak als Hauptthema verdrängt worden. Die Wirtschaftslage beschäftigt die Amerikanerinnen und Amerikaner heute weit mehr. Die betrifft sie auch viel direkter. Das wird in Florida deutlich, wo morgen Vorwahlen stattfinden. Und das spürt man auch in den über 20 Bundesstaaten, in denen in einer Woche am sogenannten Super Tuesday gewählt wird. Darunter im bevölkerungsreichsten Kalifornien. Von dort kommt der Bericht von Max Ackermann, die Wahl und die Wirtschaft.
Im Hafen von Oakland, Kalifornien, ist wenig von Wirtschaftskrise zu spüren. Riesige Containerschiffe werden hier entladen, Frachtkähne so hoch, dass sie nur knapp unter der Golden Gate Bridge durchpassen.
The trade is definitely booming here. We're seeing about 2.4 million containers that come through the port of Oakland every year.
Der Handel blühe, sagt Chris Peterson, Chefstauer im Hafen von Oakland. 2,4 Millionen Container würden hier jedes Jahr gelöscht. Und der allergrößte Teil davon komme aus oder gehe nach Asien.
Over 90% is Asian trade, so it's very significant.
Kalifornien schaut westwärts und das heißt hier an der Pazifikküste Richtung Asien, nach Japan, Korea, Taiwan und immer mehr nach China. Dort explodiere der Güterverkehr richtiggehend, beschreibt es General Manager Gay Joseph, oben im Administrationsgebäude des Hafens von Oakland.
One of the things about China is it's just absolutely exploding with cargo.
Vor 15, 20 Jahren noch unbedeutend, sei heute China der wichtigste Handelspartner für die Häfen an der amerikanischen Westküste. Und doch ist Gay Joseph mit dem Geschäftsgang im Hafen von Oakland nur halbwegs zufrieden.
The exports with the cheap dollar and we were up about almost 9%.
Die Ausfuhren seien zwar letztes Jahr stark gewachsen, vor allem auch wegen des tiefen Dollarkurses, plus 9% Exporte im Hafen von Oakland und noch ein wesentlich stärkeres Wachstum in den südkalifornischen Häfen Long Beach und Los Angeles. Doch die Einfuhren stagnierten oder gingen gar zurück. Die beiden wichtigsten Importgütergruppen, Möbel und elektronische Geräte nämlich, seien eben eng mit dem Immobilienmarkt verknüpft.
Our two biggest commodities that we receive in, from Asia are furniture and electronics. Well, both of those are kind of tied to the housing market.
Der Immobilienmarkt, Ursprung und Symbol der amerikanischen Wirtschaftskrise, und Oakland gehört zu den 10 am stärksten betroffenen Städten in den USA. Allein im letzten Quartal 2007 mussten hier über 1000 Häuser zwangsversteigert werden, 6-mal so viele wie in der gleichen Periode im Vorjahr. Das sei die schlimmste Krise auf dem Wohnungsmarkt seit der großen Depression Ende der 20er Jahre, sagt Larry Hinson, Liegenschaftenberater bei Acorn, einer privaten Sozialhilfeorganisation.
This is the worst housing crisis since the Great Depression of the late 20s, early 30s in this country.
Larry nimmt mich mit auf einen Spaziergang durch Ost-Oakland, nur wenige Meilen vom geschäftigen Hafen entfernt. Hier ist die Krise offensichtlich. Abfall in den Straßen, Graffitis auf Hausmauern, leerstehende, oft ausgeplünderte Häuser. Larry ist seit 30 Jahren in der Branche, doch so schlimm war es noch nie.
I mean, I've been involved in housing for 30 years and I've never seen anything like this.
Und immer öfters kämen durchaus auch gut gestellte Leute zur Beratung in sein Büro.
Traditionally, when you lost your home in this country,
früher hätten Leute ihr Haus verloren, nachdem sie arbeitslos geworden waren oder krank. Doch nun seien auch Leute betroffen, die über ein geregeltes Einkommen verfügten und trotzdem ihre Hypozinsen nicht mehr bezahlen könnten. Es sind Leute wie die pensionierte Krankenschwester Dorothy Hicks.
Nice, have you? Thank you. I haven't had a chance to take all my Christmas stuff down. So.
Das kleine Vorstadthäuschen von Dorothy prangt noch in vollem Weihnachtsschmuck. Die ältere Dame hatte noch keine Zeit, ihn wegzuräumen. Zu sehr war sie damit beschäftigt, das Schlimmste zu verhüten, den Rauschmiss aus dem Haus, in dem sie seit 39 Jahren lebt und wo sie 5 Kinder und 6 Enkel großgezogen hat.
Yeah, I've been in this house 39 years. I've been right here. I raised 5 children and 6 grandchildren out of this house.
Als Dorothys Mann vor 15 Jahren starb, war das Häuschen gerade mal mit $9,000 belastet. Doch mittlerweile sind daraus fast $400,000 Schulden geworden. Wie viele andere Hausbesitzer hat Dorothy ihre Liegenschaft als eine Art Bankomat benutzt und immer wieder neue Kredite aufgenommen, im Glauben, dass der Wert der Liegenschaft stetig steige und sie die wachsende Hypothekenschuld mit neuen Krediten refinanzieren könne. Lange ging das gut, doch als die Immobilienblase platzte, gab es kein neues Geld mehr. Jetzt gehen 2/3 von Dorothys Einkünften für Hypothekarschulden drauf, auch weil sie äußerst unvorteilhafte Verträge unterschrieben hat.
Doing the predatory lending is, things are put in our files that we didn't say.
Das seien verbrecherische Verträge, wo Dinge reingeschrieben wurden, die sie so niemals angegeben habe. Und wie Dorothy geht es Millionen von amerikanischen Hausbesitzern. Der Traum vom Eigenheim ist für sie zum Albtraum geworden. Jeder Cent geht für die Hyposchulden drauf, für anderes bleibt kaum was übrig. Und das hat Auswirkungen über das Einzelschicksal hinaus. Die US-Wirtschaft hängt zum guten Teil vom Privatkonsum ab. Kein Wunder, ist die Wirtschaftskrise mittlerweile zum Thema Nummer 1 im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf geworden.
The economy has displaced Iraq.
Die Wirtschaft habe den Irakkrieg verdrängt, stellt Professor Kevin Starr fest. Der Historiker und Buchautor ist eine Art Chronist Kaliforniens und für ihn, der als Berater dreier Gouverneure manch einen Wahlkampf erlebt hat, ist klar, die neue Politikagenda nützt den Demokraten und unter den demokratischen Kandidaten Hillary Clinton.
She's bread and butter politician. Obama, Europeans would love Obama.
Sie ist eine Brot- und Butter-Politikerin. Obama wäre wohl der Kandidat der Europäer. Theoretisch beschlagen, elegant, mit internationalem Hintergrund. Doch Hillary Clinton steht für das, was auch ihren Mann bei Arbeitern, Latinos, eher ärmeren Demokraten beliebt gemacht hat. Staatliche Hilfe, Förderprogramme, Arbeitsplätze.
Money coming your way, jobs, that kind of tradition, democratic approach.
Hillary Clinton werde Kalifornien gewinnen, ist Kevin Starr überzeugt und damit einen ganz großen Schritt auf dem Weg zur Nomination machen. Von Professor Starks Wohnzimmerfenster aus im 15. Stock eines Hochhauses im vornehmen Russian Hill Viertel von San Francisco hat man einen wunderbaren Blick über die Bay hinüber zum Hafen von Oakland und in die Außenquartiere, dort, wo Dorothy Hicks wohnt.
Oh, I'm not moving, I'm staying.
Sie werde niemals wegziehen hier, sagt die alte Dame trotzig, und ihre Chancen stehen gut. Sie konnte mit ihrer Bank neue, etwas bessere Vertragsbedingungen aushandeln. Hunderttausende amerikanischer Familien sind weniger glücklich. Sie haben gar keine Ansprechpartner, um zu verhandeln. Ihre Hypotheken wurden längst von internationalen Finanzinstituten aufgekauft. Kommen Sie in Zahlungsrückstand, beginnt der Pfändungsprozess automatisch zu laufen und niemand kann ihn stoppen. Solche Dinge müssten gesetzlich verboten werden.
Rules and laws, where it protects the consumer as well as the lenders.
Gesetze und Regeln, die Gläubiger und Schuldner schützen, fordert Dorothy Hicks und deshalb werde sie sicher demokratisch wählen. Und sie habe sich auch schon entschieden, wen.
Sure. I most certainly have.
Doch ob es Hillary Clinton sein wird oder doch Barack Obama, no. Das soll ihr Geheimnis bleiben.
But I have made up in my mind.
Die Wahl und die Wirtschaft, das Dossier von Max Ackermann in San Francisco. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Brudere. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.